HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. In 5 Monaten sind wir Menschen in Hessen gefragt bei der Landtagswahl. Dann werden die politischen Karten neu gemischt. Geht es nach Ministerpräsident Boris Rhein von der CDU, könnte er gern Regierungschef bleiben. Aber da ist auch sein Stellvertreter Tarek Al-Wazir von den Grünen. Er will selbst in die Staatskanzlei. Bei aller Rivalität, die beiden sind in einer schwarz-grünen Koalition und sie haben jetzt gemeinsam Bilanz gezogen. Es gab eine groß angelegte Pressekonferenz, zu der an den Campus Westend in Frankfurt geladen war. Unser landespolitischer Korrespondent Benjamin Holler fasst sie zusammen.
Der Eisenhower-Saal im alten IG-Farbengebäude der Frankfurter Goethe-Uni. Holzvertäfelt, Terrassen, Zugang mit Skyline-Blick, der Hessenlöwe auf dem Rednerpult. Aus Sicht der Landesregierung die perfekte Kulisse, um Bilanz zu ziehen. Der historische Unisaal aber soll Raum sein für Historisches, die Bilanz der zweiten schwarz-grünen Legislatur. Historisch wegen historischer Krisen, die gemeistert werden wollten, die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und Corona, sagt der stellvertretende Ministerpräsident Al-Wazir.
Da haben wir immer wieder auch mit uns selbst gerungen, was machen wir jetzt, wie gehen wir mit einem völlig unbekannten Phänomen um? Da kann ich Ihnen sagen, das hätte ich mir alles so nicht gewünscht.
Und dennoch habe man Geld in die Hände genommen. Rekordausgaben für die innere Sicherheit nie. Gab es mehr Polizisten nie. Gab es mehr Lehrer nie. Mehr Geld für erneuerbare Energien. Die Opposition kommt mit ihrem Aber. Die Lehrer aber sind oft nur Quereinsteiger und die erneuerbaren Energien aber brauchen zu lange, sagt Tobias Eckert von der SPD.
Wir haben die längsten Genehmigungszeiten, wir haben den wenigsten Zubau und das nach bald 10 Jahren zuständigen grünen Ministern in Hessen. Das ist alles andere als eine Erfolgsbilanz.
Überhaupt die Bilanz der Grünen. Der Vorwurf, die hohen Ansprüche werden nicht erfüllt. Während Autobahnen gebaut werden, kommt der Ausbau der Schiene kaum voran. Auch stöhnen viele über den Nahverkehr. Und die FDP wirft Al-Wazir vor, seit bald 10 Jahren die Radwege nur im Schneckentempo auszubauen, sagt der Fraktionsvorsitzende René Rock.
Wir haben ja so gut wie keine Radwege in Hessen gebaut in den letzten 9 Jahren. Wir haben vorgeschlagen, dass diese Radwege dann eben auch überregional gebaut und geplant werden können durch die Landesregierung. Dem hat Tarek Al-Wazir eine Absage erteilt im Landtag, weil er mit dieser Kleinstaaterei natürlich auch die Verantwortung verteilen kann.
Schwarz-Grün aber will sich seine Bilanz nicht schlechtreden lassen. Rhein und Al-Wazir loben sich höflich. Auf dem Termin lässt keiner den anderen schlecht aussehen. Und beide halten sich vornehm zurück, wenn es darum geht, offene Baustellen, nicht abgehakte Punkte aus dem Koalitionsvertrag anzusprechen.
Weil wir es gut gemacht haben und es sind ja keine erfundenen Zahlen, es sind ja wirklich Rekordzahlen, will ich mich gar nicht dazu verleiten, lassen, irgendetwas künstlich schlecht zu reden.
Man lässt die Kritik der Opposition abperlen.
Ehrlicherweise fordern die ja in aller Regel mehr von dem, was wir tun. Das ist jetzt nicht wirklich so eine fundamentale Kritik, ja, wenn die eigentlich sagen, die machen das eigentlich schon ganz ordentlich, aber wir wollen noch mehr davon.
So spürt Al-Wazir Rückenwind für die nächsten 5 Monate vor der Landtagswahl. Die braucht er auch. In Umfragen liegen seine Grünen 10 Prozentpunkte hinter Rheins CDU. Das reicht nicht für einen Regierungswechsel, den die zuletzt erfolgsverwöhnten Grünen anstreben. Auf Attacke aber setzt Tarek Al-Wazir dennoch nicht. Man will tunlichst keinen Eindruck hinterlassen, man profiliere sich auf Kosten des Koalitionspartners. Vielleicht braucht man ihn ja noch, auch nach dem 8. Oktober.
Die schwarz-grüne Landesregierung in Hessen hat Bilanz gezogen. Benjamin Holler war bei der Pressekonferenz und hat angesichts des Wahlkampfs ganz genau hingehört. Seit August steht in Frankfurt ein 21-Jähriger vor Gericht wegen Terrorverdachts. Marvin E., Schreinerlehrling aus Spangenberg. Konkret soll er in Hessen versucht haben, eine terroristische Vereinigung zu gründen. Außerdem lautet der Vorwurf, Marvin E. habe eine schwere, staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet. Dafür baute er offenbar auch 15 Sprengkörper und rief in einem Manifest zu einem, Zitat, totalen Rassenkrieg auf. Das Oberlandesgericht in Frankfurt hat ihn jetzt schuldig gesprochen. Unsere Gerichtsreporterin Heike Berufka hat den Prozess verfolgt und mit meiner Kollegin Barbara Pirott darüber gesprochen. Und zunächst ging es um die Frage, wie das Gericht sein Urteil begründet hat.
Im Grunde genommen hat das Gericht Bezug genommen auf das Geständnis von Marvin E. Der hat nämlich gleich zu Beginn gesagt, ja, er habe einen Ableger der rechtsextremen Organisation AWD, das ist die Atomwaffendivision, hat gründen wollen, also in Hessen einen Ableger davon. Dafür hat er Chatgruppen eingerichtet und er hat natürlich noch mehr gemacht. Er hat ein Manifest geschrieben, Operation Ranzkacke nennt sich das. Er hat zu Hause gebastelt und hat Sprengsätze hergestellt. Er stand auf Pyrotechnik und alles, was damit zu tun hat. Und das eben nicht, um es vielleicht bei irgendwelchen Fußballspielen einzusetzen, nein, sondern das hatte schon ganz, ganz ernsthafte Hintergründe.
Wofür waren die Sprengsätze denn gedacht?
Er hat geplant gehabt, so hat es das Urteil festgestellt, einen Anschlag zu verüben. Das hat er vorbereitet und das war auch schon relativ konkret. Und er hat sich bereits Schulen ausgesucht. Schulen in Nordhessen, aber auch Schulen in Essen. Die Namen fand man bei ihm zu Hause. Und möglicherweise hat er dort entweder einen Amoklauf geplant gehabt oder einen rechtsextremistischen Anschlag.
Jetzt hast du eben gesagt, er ist Mitglied der Atomwaffendivision, eine Neonazi-Gruppe. Jetzt ist mir dieser Begriff bislang noch nicht untergekommen. Was hat das mit dieser Atomwaffendivision auf sich?
Das ist eine Neonazi-Gruppe, die gilt als eine der gefährlichsten, die ist 2015 in den USA gegründet worden. Was die propagiert ist, Antisemitismus, Hass auf Minderheiten, maßlose Gewalt, die will einen weltweiten Rassenkrieg führen und das Ganze organisiert mit dem sogenannten führerlosen Widerstand. Was diese Gruppe macht, ist, sie verherrlicht rechtsextreme Massenmörder, sie wirbt seit 2017 international um aktive Mitglieder und so ist eben auch hier unser Angeklagter Marvin E. auf sie gekommen. Also innerhalb kürzester Zeit hat der sich radikalisiert und hat diese Chatgruppen dann eingerichtet.
Das alles also hat das Gericht festgehalten. Welche Strafe bekommt Marvin E. dafür?
Er ist verurteilt worden zu einer Jugendstrafe von 3 Jahren und 10 Monaten. Und hier ist das Wichtige, die Jugendstrafe. Dazu muss man wissen, im Jugendstrafrecht ist der Erziehungsgedanke führend. Also hier geht es darum, wir wollen junge Menschen erreichen und wir wollen aus jungen Menschen bessere Menschen machen. Und diese Hoffnung ist tatsächlich bei Marvin E. nach diesem sehr langen Prozess relativ groß.
Heike Borufka und Barbara Piroth im Gespräch. Das Oberlandesgericht in Frankfurt hat Marvin E. schuldig gesprochen. Der Rechtsextremist aus Nordhessen soll unter anderem Anschläge geplant haben. Wie gut der Unterricht in der Schule ist, davon hängt viel ab für Schülerinnen und Schüler. Jetzt ist wieder der Deutsche Lehrkräftepreis verliehen worden. Mit ihm sollen Lehrkräfte, Teams und Schulleitende ausgezeichnet werden, die sich besonders engagiert zeigen. Nominiert werden sie vom Kollegium und von Schülerinnen und Schülern. Und Hessen hat gleich 2-mal abgeräumt in der Kategorie Unterricht innovativ etwa, ist für das Jahr 2022 auf Platz 2 die Heinrich-Böll-Schule in Hattersheim gelandet. Was den Unterricht hier so innovativ macht, berichtet Jutta Nieswand.
Im Geschichtsunterricht in der 10. Klasse der Heinrich-Böll-Schule in Hattersheim sitzen die Schüler und Schülerinnen nicht vor dicken Büchern, sondern sie klicken sich durch die Internetseiten eines virtuellen Museums. Im Mittelpunkt stehen die sogenannten Stolpersteine, also Pflastersteine, die im Gedenken an Opfer des Nationalsozialismus in der Umgebung verlegt worden sind. Geschichtslehrerin Anita Höhle liest einen Text von einem der Stolpersteine vor.
Hier wohnte der Friede, so viele Male inhaftiert, deportiert, an jedem Krieg ermordet.
Damit stellt sie den Schülern und Schülerinnen das Projekt vor, das sie im Spätsommer 2021 gestartet hat, als die Heinrich-Böll-Schule in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv und der Hattersheimer Arbeitsgemeinschaft Opfergedenken die Patenschaft für Stolpersteine des Künstlers Gunter Demning in Hattersheim übernommen hat.
Jeder Schüler hat die Möglichkeit gehabt, sich persönlich mit einem Stolperstein auseinanderzusetzen. Wichtig ist dabei so dieses Vergesst die Namen nicht, den Opfern einen Namen zu geben. Weil das, was die Nationalsozialisten gemacht haben, sie wollten die Identitäten zerstören, sie wollten auch die Erinnerung zerstören. Und das dürfen wir nicht zulassen. Und da haben wir auch eine Menge geschafft, was die Schüler dann auch wirklich mitnehmen können.
So konnten die Schüler und Schülerinnen auch selbst Texte für Stolpersteine verfassen und die Steine dann mit 3D-Druckern selbst herstellen. Daraus ist dann letztlich sogar ein virtuelles Museum entstanden, an dem sich auch Schüler und Schülerinnen aus anderen Ländern beteiligt haben. Doch damit soll das Projekt noch nicht vorbei sein. Nicht nur die digitale Bildung und Kommunikation sind Geschichtslehrerin Anita Höhle wichtig, auch die persönliche Begegnung soll es bald geben mit der Partnerschule in Italien.
Wir möchten nach Montesole und dann gemeinsam mit den Partnern in Italien dort eben das Projekt weiterzuführen und auch dort eben diese Erinnerungskultur dann in den Fokus zu stellen.
Den Schülern der 10. Klasse gefällt diese Art des Unterrichts.
Es ist auf jeden Fall eine neue und schöne Art, das auch zu lernen. Also Inhalte zu lernen, nicht immer aus Büchern, sondern auch auf so eine Weise.
Ich finde es auch ganz cool, dass wir viel mit Medien arbeiten und das da auch hochladen, dass andere das auch sehen können.
Wir lernen auch viel mehr Perspektiven kennen. Dadurch sehen wir einfach mehr Seiten von dem, was passiert ist. Und deswegen wird das Thema ein bisschen näher zu uns gebracht.
Der Erfolg für Hessen beim Deutschen Lehrkräftepreis in der Kategorie Unterricht innovativ ging ein Preis in unser Bundesland. Jutta Nieswand berichtete. Und wir blicken noch nach Darmstadt. Bislang dürften sich hier die Stimmen in Grenzen halten, die behaupten, Darmstadt sei kriminell. Die südhessische Stadt ist im Gegenteil eher lieblich, charmant und bietet angenehm kurze Wege. Und die Kriminalstatistik ist kaum der Rede wert. Aber in dieser Woche ist Darmstadt Krimi-Hochburg quasi. Die Kriminale, das europaweit größte Branchentreffen für Krimis, gastiert hier bis zum 13. Mai. Und Mike Markloff hat sich für uns auf Spurensuche begeben.
Alles beginnt bei der Zentralstation inmitten der Darmstädter Innenstadt. Denn sie ist zusammen mit der Kriminalautorenvereinigung Das Syndikat die Organisatorin der diesjährigen Kriminale. Zentralstation-Geschäftsführerin Maike Heinig erklärt, dass in dieser Woche jede Menge Kriminelles geboten wird.
An sehr ausgewählten Orten, wir sind zum Beispiel in der Gemäldegalerie, im Hessischen Landesmuseum, im Kulissenmagazin, vom Staatstheater, im Amtsgericht, in dem alten historischen Saal.
Krimi-Dinner, Filmvorführungen und natürlich jede Menge Lesungen. Insgesamt 40 Veranstaltungen werden angeboten. Unter anderem auch ein Krimi-Spaziergang mit dem Darmstädter Autor Michael Kiebler am kommenden Samstag.
Wir starten am Hochzeitsturm und laufen dann so 2 Stunden über die schönen Plätze Darmstadts, die in meinen Krimis eine Rolle spielen. Und an den entsprechenden Orten, wo der Kommissar einen Gedankenblitz hatte oder die Leiche rumgelegen hat, da lese ich dann eine ganz, ganz kurze Passage vor, damit die Leute wissen, ah, stimmt, da war das, hier war das.
Und außerdem wird er mit seiner Band ein Krimi-Konzert geben. Die Kriminale bietet allerdings nicht nur etwas für Erwachsene. Jens J. Kramer, Vorstandsmitglied des Vereins Syndikat, liest unter anderem aus seinem Kinderbuch Die Abenteuer des Superpoops-Boy.
Der Pups, der alles verändern sollte, war ein heißer Schleicher. Ganz leise, gerade mal ein winziges Pfui.
Neben den Lesungen, sagt Jens J. Kramer, bietet die Kriminale auch viel Hintergrundwissen. Und eine Preisverleihung darf auch nicht fehlen.
Wir haben eine Fachtagung, aber auch öffentliche Veranstaltungen. Die Giftspezialistin in unserem Syndikat, die uns ganz genau erklärt, welches Gift wie wirkt. Wir haben eine Krimi-Buchmesse, wir haben Panels. Wir haben Quickie-Lesungen und dann am Samstag die große Preisgala, in der die von uns gestellten Glauserpreise vergeben werden.
Doch worauf freut sich Kramer am meisten?
Das Wichtigste ist für mich die Begegnung mit unseren Kollegen. Es gibt Bestseller-Autoren, es gibt No-Names, es gibt Anfänger, es gibt alte Hasen. Aber ich sag's mal so, an der Bar sind wir alle gleich.
Das Krimi-Festival Kriminale hat offiziell in Darmstadt begonnen. Das komplette Programm finden Sie auch im Internet. Und das war der Tag in Hessen zum Wochenanfang mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie wie immer auch auf hr-inforadio.de und auf hessenschau.de.